Ich bin gespannt auf diesen Streifzug durch mein eigenes Leben, doch ich habe auch Angst davor. Diese beiden Sätze markieren eine zentrale Stelle im Vorwort Ihrer Autobiografie Alles Schwarzer, die Sie 2012 vorgelegt haben. Wovor hatten Sie Angst beim Abfassen dieser Autobiografie?
Nun, man hat ja auch schmerzliche Erinnerungen. Und wie meine liebe Freundin Margarete Mitscherlich mal gesagt hat, Verdrängung ist sehr gut. Die man verdrängt und mit denen man sich nicht immer konfrontieren will. Aber wenn man gründlich über sich nachdenkt, muss man sich auch an die schmerzlichen Dinge erinnern.
Sind Sie an die schmerzlichen Dinge damals drangegangen? Oder gibt es da noch etwas, was Sie bewusst außen vor gelassen haben?
Gestreift.
Ja. Aber Sie hatten nicht Angst vor der Öffentlichkeit?
Nein, ich bin natürlich, ich bin vom Beruf Journalistin, ich weiß, wie Medien funktionieren, wie Öffentlichkeit funktioniert und wenn ich also über mein eigenes Leben schreibe, dann war die Herausforderung einerseits wirklich ehrlich zu sein und unsentimental zu versuchen, genau darauf zu gucken, wie wenn ich ein Buch über ich habe ja mehrere Biografien geschrieben, über andere schreibe. Andererseits aber auch nicht naiv zu sein, mich nicht auszuliefern, das ist ja klar.
Dem öffentlichen Bild der Alles Schwarzer setzen Sie in Ihrer Autobiografie das Selbstbild entgegen. Was meinen Sie, welches Bild dominiert die Öffentlichkeit von Ihnen und wie sind Sie eigentlich?
Auf mich gehen ja alle antifeministischen Klischees. Also Feministinnen sind immer verbittert, humorlos, emotionsarm. Das zum Beispiel bin ich alles nicht. Ich glaube, also gerade die Seite Humor ist bei mir sehr stark ausgeprägt und ich kann auch sehr über mich selber lachen. Und je bitterer es wird, umso mehr muss ich lachen. Also ich habe auch einen Sinn für schwarzen Humor. Und ich denke, dass bei mir die Balance Kopf und Herz, also Verstand und Emotion, in einem guten Verhältnis steht.
Sie können einen enormen Charme entwickeln, eine enorme Herzlichkeit. Und dennoch, die Öffentlichkeit hat dieses Bild dieser, wie Sie es gesagt haben, verbitterten, engstirnigen, kämpferischen Emanze.
Seit über 40 Jahren höre ich immer, wenn die Menschen mich treffen, ach, das hätte ich aber nicht gedacht, dass sie so sind. Der wahnsinnige Vorteil eines schlechten Rufes ist, dass man nur angenehm überraschen kann. Unabhängig von der Realität, von dem, was ich schreibe, wie ich agiere, gibt es dieses Klischee. Ich erinnere mich an einen Abend im Jahr 1975. Das war im Löwenbräu auf der Leopoldstraße in München. Und das waren die sehr, sehr hitzigen Zeiten, als Der kleine Unterschied erschien. An diesem Abend hat sich wirklich der Saal gebogen vor Lachen. Ja, ich hatte sehr gute Laune, ich war sehr ironisch. Und die Leute haben sich auf die Knie geklopft. Und am nächsten Tag schlage ich die Zeitung auf. Ich glaube, es war die Abendzeitung. Und da steht, verbissen predigte alle schwarzer Männerhass. Es hatte nichts mit der Realität zu tun. Wir hätten ja auch schreiben können, ja, sie war auch schon mal ganz unterhaltsam oder so, aber in Wahrheit oder das und das. Aber es hatte einfach gar nichts damit zu tun. Also ich muss einfach damit leben, dass es dieses Klischee gibt, dass das allgemeine Klischee ist für Frauen, die sich für Frauenrechte einsetzen. Und es natürlich B, einen Blick auf mich gibt. Wenn ich dasselbe tun würde und ich wäre ein Mann, würde man das anders interpretieren.
Die Lektüre dieser Autobiografie steckt voller Überraschung. Gleich einer der ersten Sätze, das ist bis heute mein Platz, randständig sein und dazugehörig zugleich. Randständig, immer noch das Gefühl?
Doch, eigentlich ja. Ich kippe immer wieder schnell raus.
Aber ist das nicht ein Gefühl, das wir alle kennen?
Vielleicht, ja.
Aber man kann sich, glaube ich, auch ganz gut darin einrichten. Ne?
Sie fragen sich, ob ich damit kokettiere.
Nein.
Ja, es ist eben die Frage, ob man, wenn man an einer bestimmten Stelle ist, ob man noch bereit ist, das zu riskieren und wieder rauszukippen oder so. Ja, und da habe ich doch an mir selber beobachtet, ohne dass ich das mit Absicht tue, dass, wenn es allzu komfortabel wird, ich das immer wieder breche. Oder es gebrochen wird.
Angst, randständig sein. Und ein dritter Begriff ist mir aufgefallen. Sie attestieren sich selbst in der Autobiografie eine gehörige Portion Melancholie.
Ja, manchmal, wenn ich mir Fotos von mir anschaue, auf denen ich nicht in Aktion bin oder lache, zog ich selber ein bisschen zusammen, weil ich sehe doch auch einen gewissen Schmerz, eine Trauer. So ist das. Aber ich denke, dass Menschen auch schmerzliche Erfahrungen machen müssen, um wirklich tief gehen zu können. Also es ist nichts, was mich an mir stört, aber in der Tat, neben dieser auch lauten oder offensiven Alice Schwarzer ist eine sehr stille. Also ich lebe anders, als die Menschen sich das vorstellen. Ich brauche das. Ich würde sonst in 1000 Stücke zerfallen. Also es sind für mich auch diese Phasen der Zurückgezogenheit sind auch Phasen der Konzentration. Also
im Kontext der Melancholie haben Sie eine andere wichtige Farbe fallen lassen, die unmittelbar dazugehört, nämlich den Schmerz. Ist das möglicherweise die Produktivkraft, aus der heraus Sie angetrieben werden, genau das zu verändern, was den Schmerz persönlich, gesellschaftlich, sozial herbeigeführt hat?
Ganz bestimmt, ja.
Denn Sie verfügen ja über eine Menge schmerzhafter Erfahrungen.
Ja, ganz bestimmt.
Von Anfang an.
Ja.
Von der Mutter nicht gewollt? Bei den Großeltern aufgewachsen?
Ja, wobei von der Mutter nicht gewollt, das ist eigentlich ein abstrakter Satz. Sie müssen sehen, dass ich an meine Mutter hatte eher den Status sozusagen der älteren Schwester. Nicht?
Die, sie war 22, als sie zur Welt kam.
Ja, und da gibt es ja sehr viele Kinder, die nicht geplant sind. Aber früher war natürlich ein uneheliches Kind sein auch noch eine Schande. Nicht? Ich wusste aber gar nicht, dass ich das war. Meine Mutter hat kurz danach mal geheiratet und ich dachte, ich bin das Kind aus dieser Ehe und das ist mir auch lange nicht gesagt worden. Aber meine Großeltern, die ja sehr junge Großeltern waren, also meine Großmutter war 43, als ich zur Welt kam und mein Großvater 45, die waren meine sozialen Eltern.
Wenn wir jetzt bei diesem Elternpaar der Großeltern bleiben, dann liegt es nahe zu gucken, zu wem hatte sie eine größere Nähe oder wer hatte sie mehr geprägt. Nach der Lektüre dieser Autobiografie hatte ich so den Eindruck, Sie sind eher eine Vatertochter als eine Muttertochter, oder? Der Großvater war da prägender?
Nein, das kann man nicht sagen. Die intellektuell und politisch prägende Person ist meine Großmutter. Meine Großmutter war politisch, also fast visionär. Die war in den 50er Jahren, die war Tierrechtlerin, die war eine Umweltkämpferin, die schrieb in den 50er Jahren schon Leserbriefe an die Lokalzeitung gegen Pflanzengift und so weiter. Sie hat die Nazis gehasst und hat sich mit erhobenem Kopf durch diese Zeit gebracht und auch hier und da Menschen geholfen, hat was riskiert. Mein Großvater hat mich insofern sehr stark geprägt, als er sozusagen meine Mutter war. Er hat mich versorgt, also auch richtig physisch. In den Kriegsjahren hatte er sein kleines Geschäft nicht mehr und hatte Zeit für mich und danach auch. Und er war sehr fürsorglich, sehr humorvoll übrigens. Sie war ganz sarkastisch und er war so spielerisch ironisch. Ich verdanke ihm vielleicht mein Leben, also durch diese Fürsorge und das sich kümmern. Und das ist natürlich, das liegt ja auf der Hand, das hat mein Männer- und Frauenbild entscheidend geprägt.
Ich sagte ja, diese Autobiografie steckt voller Überraschungen, auch bei der nächsten Passage, die dann kommt, die andere starke Figur in ihrer Kindheit oder Jugend, Hildegard Knef. Eine ganz widersprüchliche Figur, die sich ganz mädchenhaft als 16-Jährige wünschte, für mich soll's rote Rosen regnen, die immer noch diesen rührenden Berlin-Hymnus in dieser Stadt gesungen hat und zugleich ganz kalt konstatieren konnte, von nun an ging's bergab. Wie viel Hildegard Knef ist denn Alice Schwarzer?
Das ist aber eine sehr elegante Frage. Ja, interessant. Ich habe die Parallelen erst später entdeckt, natürlich. Ich habe als kleines Mädchen für sie geschwärmt. Und mich, und junges Mädchen, als kleines Mädchen. Und habe mich schon im Alter von 8 oder 9 in Filme ab 10 geschmuggelt. Und es war einfach etwas, was mich an ihr fasziniert hat. Später habe ich natürlich gesehen, sie hatte natürlich ein wahnsinnig emanzipierten Auftritt, diese Schultern, diese Schritte, die Stimme. Sie war zu früh, nicht? Ich glaube, auch daran ist sie gescheitert. In der Zeit ging das einfach noch gar nicht. Und dann habe ich später entdeckt, ja, sie ist beim Großvater aufgewachsen. Und irgendwann, wenn man hier und da diese Entdeckung macht mit den Großelternkindern, dann denkt man ja darüber nach. Natürlich ist der Spielraum zwischen Großeltern und Enkeln größer. Also Eltern sind doch in vielen Zwängen. Erstens sind sie in einer anderen Lebensphase. Und es wird auch etwas von ihnen erwartet. Ein Vater hat so zu sein, eine Mutter hat so zu sein, sonst ist sie eine Rabenmutter. Und bei den Großeltern, die haben nicht solche Erwartungen an Kinder. Und es wird auch keine Erwartung an sie herangetragen. Von denen findet man es überhaupt schon nett, dass sie sich um das Enkelkind kümmern. Ja? Also man hat als Kind, wenn die Eltern die Großeltern sind, viel größere Spielräume. Sartre hat das ja auch beschrieben in seinem, wie ich finde, schönsten Buch, Die Wörter, wo er seine Kindheit beschreibt.
Weitere Kraftfiguren in Ihrer Biografie, die aus Ihnen das gemacht haben, was heute hier sitzt?
Naja, also Sie erwähnen jetzt Hildegard Knef, das war ein Schwarm, ein Filmschwarm. Dem folgte O.W. Fischer und dann kam aber auch schon Anthony Perkins und James Dean und dann Marilyn Monroe. Das ist eine ziemlich interessante Reihe, finde
ich. Ein enormes Amalgam, was da in dieser Biografie zusammenkommt.
Was da zusammenkommt, ganz zu schweigen von Elvis Presley, ein großes Idol. Aber es gehört alles irgendwie zusammen. Vorbilder, ich kann gar nicht sagen, man denkt immer... Ich habe dann irgendwann in Paris mal Simone de Beauvoir getroffen und dann hat's Kling gemacht und ich bin Feministin geworden. Das ist natürlich nicht so. Feministin bin ich geworden, weil, wie ich eben schon andeutete, diese Großeltern irgendwie versäumt haben, mir beizubringen, ein richtiges Mädchen zu sein. Ich bin auch kein Garçon manqué. Ich bin auch nicht als Junge aufgezogen worden. Ich konnte machen, was ich will. Und die Nachkriegszeit war ja sowieso ziemlich frei. Nicht erst mal auf dem Dorf, raus in die Scheune und raus an den Bach und dann zurück in die Großstadt, an den Rand der Stadt. Und da sind die Trümmer und so. Aber ich kann mich nicht erinnern. Also ich wurde von den Großeltern von beiden, aus unterschiedlichen Motiven heraus, immer darin bestärkt, klug zu sein, offensiv zu sein, selbstständig zu sein. Man hat mir sehr früh ungeheuer viel zugetraut. Also ich war schnell sozusagen im zarten Alter von 3, 4 vollwertiges Mitglied der Familie. Und als ich dann rausging in die Welt, ich habe das auch, glaube ich, in dem Buch geschrieben, ein Aha-Erlebnis war für mich die Tanzschule. Da war ich 16 und da sitzen wir in der Reihe und dann sagt die Tanzlehrerin, also die Herren fordern jetzt auf. Und plötzlich, es war ein grauenerregender Moment, war mir klar, ich bin jetzt einfach darauf angewiesen, aufgefordert zu werden. Von wem auch immer. Nur eins darf nicht passieren, ich darf nicht sitzen bleiben. Ich hatte das ungeheure Glück, ich weiß bis heute nicht warum, weil der nie was von mir wollte darüber hinaus, dass der eindeutig bestaussehendste, coolste Junge, cool, sagte man früher noch nicht, sah aus wie so ein junger Kennedy, den gab es auch noch nicht, den Kennedy. Also, dass der mich aufforderte und bis zum Schlussball einfach dabei blieb. Ich war die Sorge los. Der Junge hat mich gar nicht interessiert und ich ihn anscheinend, glaube ich, auch nicht. Es ging nur darum, gerettet zu sein, kein Mauerblümchen zu sein. Und da fing ich langsam an zu begreifen. Und dann kriegte ich so Sätze zu hören, auch von Jungs, die eigentlich in Ordnung waren. Und die ja gerade mich nett fanden. Die sagten aber schon mal so Sätze wie, Alice, eine Frau macht nicht so große Schritte. Oder Alice, eine Frau lacht nicht so laut. Dann machte ich natürlich extra große Schritte, ist klar. Dann lachte ich natürlich extra noch mal lauter, weil ich dachte, was ist denn jetzt los? So langsam habe ich realisiert, die Einengung für eine Frau. Und das musste ja zwangsläufig darauf rauslaufen.
Über diese Sollbruchstelle, die Sie da eben skizziert haben, auf die will ich gleich nochmal zurückkommen. Es gibt noch ein anderes wichtiges Ereignis, was auch eine Überraschung ist in dieser Biografie. Mit 12 lassen Sie sich taufen und 2 Jahre später werden Sie konfirmiert. Was bedeutet Ihnen bis heute Religiosität?
Ja, das war vielleicht eher, also zum einen nicht immer anders sein als die anderen.
Haben Sie da eine Konzession gemacht?
Welche Konzession?
Sich taufen, sich konfirmieren zu lernen?
Nein, nicht bewusst. Also ich denke, was können meine... Nein, ich wollte das so, einfach so. Ja. Also, und sicherlich war ein Grund nicht immer anders sein. Meine Familie war schon anders genug. Ja? Und also ich komme aus einer protestantisch geprägten, aber atheistischen Familie. Aber von großer Toleranz geprägt. Also wenn das Kind sich taufen lassen will, bitte. So. Ich denke, es war auch Sinnsuche. Man muss sagen, ich hatte einen sehr interessanten Pfarrer, Pastor Hanusch, bekennende Kirche. Der war übrigens der Ersatzvater von Johannes Rau, den ich aus der Zeit schon kenne, sozusagen, etwas später. Das war einfach spannend in den 50er Jahren. Ja? Da bin ich, da habe ich eine Zeit lang verkehrt.
Und heute?
Ich bin nicht gläubig.
Am 29. April 1964 um 13.50 Uhr steigen Sie in München in einen Zug nach Paris. Ich weiß, das ist das Ende meiner Jugend, eine Sollbruchstelle. Gibt es noch mehr solcher schönen Stelle, wo Sie ganz klar markieren können, da passiert etwas mit mir?
Ja, das stimmt. Also das war mir ganz klar, weil ich hatte nicht zuletzt durch meine nicht so stabilen Familienverhältnisse eine sehr chaotische Schulzeit hinter mir und habe das erstmal so treiben lassen. Aber das hat auch etwas mit meiner Generation zu tun und mit meinem Geschlecht. Und ich fand mich dann irgendwann im Büro wieder, ja, wo die Männer, mit denen ich arbeitete, sich nur eines wünschten, dass ich jetzt meine eigene Sache mache, weil ich sowieso andauernd dabei war, ihre Briefe zu verbessern und so weiter. Ich habe sie dann wirklich verbessert.
Sie waren in einem Autohaus unter anderem tätig gewesen.
Erst, da habe ich eine Lehre gemacht, ja. Und dann war ich in einem Marktforschungsinstitut. Das war sehr interessant. Und da habe ich mit so einem Egghead gearbeitet. Und der hat immer nur gesagt, Schwarzer, tu mir die Liebe, geh endlich auf eine Marketing-Schule und mach irgendwie dein Ding. Aber hör auf, mich zu quälen. Weil ich sagte dann, ich gab meinen Kommentar, also diese Statistik, also das kann man auch so interpretieren. Oder da haben sich natürlich in Wahrheit drüber gefreut. Aber ich war einfach unterfordert. Dann gab es dieses hübsche Erlebnis für mich. Ich war mit einem Freund in Schwabing aus, da lebte ich in München und traf wiederum einen Freund von ihm. Und der saß da und ich weiß auch noch seinen Namen, Esperester, und erzählte sehr fröhlich, dass er auf der Münchner Journalistenschule ist. Das hörte ich mir so an. Natürlich habe ich immer die besten Aufsätze geschrieben und so weiter und galt als große Schreibbegabung. Und dann in der Nacht lag ich wach und dachte, verdammt, wieso der und nicht ich? Was habe ich eigentlich gemacht? Und dann habe ich überlegt, mache ich jetzt Abitur nach und hole alles nach. Das war aber auch schwierig, weil da gab es kein Geld in meiner Familie und so weiter. Oder, das war wirklich ein ganz kühler Plan, gehe ich ein, zwei Jahre ins Ausland, erweitere meinen Horizont, lerne eine Sprache und komme von da zurück. Und ich habe Zweiteres gemacht. Paris liegt für die Rheinländerin, das ist unser Mekka gewesen in der Zeit. Und ich bin dann nach Frankreich gegangen und habe ganz geradlinig meinen Plan verfolgt, habe mich nach einem Jahr auf der Münchner Journalistenschule beworben. Das waren dann immer so 800. 18 wurden dann eingeladen, 12 genommen. Ich gehörte zu den 18, aber nicht zu den 12. Ich sehe mich noch vor dem Gremium stehen. Ich will mich gar nicht rausreden, aber natürlich hatte ich Wissenslücken, aber das konnte man sich vom Lebenslauf her denken. Ich sehe mich noch vor dem Gremium stehen, in der Mitte saß der sehr strenge Chefredakteur, waren natürlich sieben Herren, sehr strenge Chefredakteur von der Süddeutschen und fragten mich so, naja, da war ich dann 22, jung, blond, klassisch. Und früher hatte ich die Unart, wenn ich unsicher war, arrogant zu werden. Da habe ich dann arrogant gestanden und bin durchgefallen. Bestimmt auch nicht gelächelt, auch nicht kokettiert, was ich hier heute jedem raten würde. Nicht lächle mal nett, wenn da der sitzt, der Mann, der es entscheidet. Nein, nein, kühl und...
War diese Niederlage nicht letztlich ein Glück?
Ja, vielleicht, vielleicht. Also ich hatte ja meine Schreibproben und mit diesen Schreibproben habe ich mich beworben. Oben angefangen, welche Zeitung interessiert mich am meisten und so. Habe ich erstmal ein paar Absagen gekriegt und eine Absage hat mich ungeheuer ermutigt. Es war die Absage vom Chefredakteur des Berliner Tagesspiegels. So was merkt man sich ja alles nicht. Und der hat geschrieben, also liebes Fräulein Schwarzer, das leider, wir sind jetzt für die nächsten 3-4 Jahre ausgebucht, aber Sie sollten kämpfen und das ist der richtige Beruf für Sie. Irgendwie noch schmeichelhafter geschrieben. Das habe ich getan und dann kam ich zu Düsseldorfer Nachrichten, wo ich volontiert habe und von da an wird mein Weg klassisch. Aber Sie haben ganz recht. Ich möchte die Zeit als Volontärin bei einer Tageszeitung nicht missen. Ich habe das geliebt und die hatten natürlich, und ich war natürlich wahnsinnig, also erstens habe ich mich irrsinnig gefreut, dass ich mir diesen Beruf erobert hatte. Die Freude hält übrigens an, ich bin immer noch auf dieser Welle. Und zweitens habe ich mich erst nicht angestrengt, denn mir war klar, ich habe ein paar Lücken, ich habe einiges nachzuholen. Alle meine Mitvolontäre hatten ein beendetes Studium und so weiter, wie das in unserem Beruf ist. Und das hatten die natürlich schnell raus. Hast du nicht gesehen, hatte ich Schlussredaktion oder ich kriegte gerne so Termine von 20 Uhr bis 22 und um 22.45 Uhr müssen so und so viele Anschläge unten im Satz sein und so. Das machte ich alles. Da war ich eine sichere Bank. Also Lokaljournalismus, Tagesjournalismus hat mir großen Spaß gemacht und man lernt da was. Ich würde das jedem Menschen bis heute raten, der in diesem Beruf will, auch Tagesjournalismus zu machen.
Dann ging es weiter von Düsseldorf.
Düsseldorf war ich erstmal, wollen Sie es wirklich hören?
Ja.
Also dann war ich erstmal bei Film und Frau ein paar Monate. Es war so, ich wollte natürlich dann als nächsten Schritt zur Zeit oder zum Spiegel, das waren meine Fixsterne. Und die sahen das aber noch nicht ganz so. Und dann bin ich immerhin nach Hamburg gegangen, und zwar zu Film und Frau. Das war so ein großes Glanzpapierblatt, wunderbar. Und ich hatte auch einen Bombenjob. Ich war Reporterin für Film, das heißt, ich jettete zu Dreharbeiten. Also da bin ich zum ersten Mal geflogen. Nur es war schrecklich. Ich ertappte mich dann dabei, das war ja eine Frauenzeitung. Wie alt bin ich jetzt? 24 vielleicht, ja. Und ich wog gute 20 Kilo weniger und war viele Jahre jünger. Und nun ertappe ich mich eines Samstags in meiner kleinen Hamburger Wohnung dabei, wie ich da liege mit einer Quarkmaske. Und in der Küche an der Wand hatte ich einen Diätplan. Und da habe ich mich doch über mich selbst erschrocken und dachte, Alice, du musst raus aus dem Milieu. Denn die redeten in dieser Frauenzeitung über nichts anderes als über solche Sachen. Und dann habe ich mich beworben für das, da gab es Underground, eine Schülerzeitung, die hatte Nickel gegründet, der Chefredakteur von Pardon. Pardon war damals zusammen mit Konkret eine der beiden großen Abo-Zeitschriften. Ich habe gar nicht gewagt, mich bei Pardon zu bewerben, sondern erstmal bei Underground, ja. Und dann wurde ich vom Verleger eingeladen und eingestellt als Reporterin bei Pardon. Das war natürlich ein gewaltiger Schritt. Und bei Pardon war ich die Nachfolgerin von Wallraff. Ein anstrengender Job. Man musste so Rollenreportagen machen. Man ging immer irgendwo hin, sagte, man wäre jemand ganz anders und schnuffelte das alles aus und haut anschließend die Leute in die Pfanne. So wollte ich das natürlich nicht machen. Ich war natürlich immer eine präzise Reporterin. Aber es war außerdem auch so, ich kam nun in diese 68er-Welt, mit der ich natürlich bis dahin von außen sympathisiert hatte, aber zu der ich als junge Journalistin ja nicht gehörte. Die 68er waren eine reine Studentenbewegung. Das darf man nicht vergessen. Das war ja nicht wie in Frankreich. Nun kam ich dahin und dachte, ja, die werden ja alle so sein, wie ich mir die Welt wünsche. Aber ganz so war das natürlich nicht. Es war erstens eine Wahnsinns-Männerwelt, wo die Frauen eigentlich zur Verfügung zu stehen hatten. Also das waren die so gewohnt. Das war ich aber gar nicht gewohnt. Das wollte ich mir auch gar nicht erst angewöhnen. Sie waren natürlich innen keineswegs so frei, wie sie nach außen taten. Um das Totschlagargument aus meiner Familie zu nehmen, ich fand das Milieu spießig und war dann sehr enttäuscht. Ich habe dann da dreiviertel Jahr gearbeitet, habe auch ein paar Reportagen gemacht im Club Mediterranee oder in der Fabrik VDO am Fließband. Die ich heute noch schätze, diese Arbeiten. Aber ich habe mich nicht da wohl gefühlt und ich bin dann nach Frankreich gegangen.
Sie hätten auch zum Spiegel gehen können?
Ja, aber gut, da hat auch eine Rolle gespielt, dass ich damals einen Lebensgefährten in Frankreich hatte.
Bruno, ja. Die große Liebe.
Ja.
Ja, Sie glänzen jetzt noch, wenn Sie sich an ihn erinnern.
Ja, es war auch ein wunderbarer Mensch.
Und das ist dann aber irgendwann zu Ende gegangen?
Ja, nach 10 Jahren. Ja.
Hatte sich erschöpft?
Ja, gab es viele Gründe.
Okay. Wir machen jetzt einen großen Sprung. Es gab diese Kampagne dann, wir haben abgetrieben. zunächst haben Sie das in Frankreich beobachtet, dann haben Sie für den Stern, mit dem Stern zusammen diese Kampagne, die so einer der Eisbrecher war in dieser vereisten Republik, wo die Rolle von Frauen noch mal zum ersten Mal im Grunde heftig diskutiert wurde.
Ja, ich darf vielleicht zunächst noch mal sagen, ich war ja fünf Jahre lang politische Korrespondentin in Frankreich und dann habe ich so ab 1970 so ein Doppelleben geführt, ja. Für Deutschland war ich weiterhin die Alice Schwarzer, die interessante junge Journalistin, die jetzt mal Themen bringt, nicht von der Pressekonferenz von Élysée, sondern die Post-68er-Folgen beobachtet im sozialen Leben, im kulturellen und so weiter. Und gleichzeitig hatte ich mich eben in Frankreich mit einigen Frauen zusammengetan und gehörte zu den Pionierinnen der französischen Frauenbewegung. Und in der Tat, wie Sie sagen, habe dann die Idee, ich habe abgetrieben, diese Provokation nach Deutschland importiert. Und ab da fing ich an, auch in Frankreich und Deutschland gleichzeitig zu arbeiten. Ich habe das erste Buch 71 gemacht über die Folgen der Abtreibung, dieses Damoklesschwert, die Angst, die alle Frauen haben und wie das die Sexualität und das ganze Leben prägt, dieses Abtreibungsverbot. Und das zweite Buch über Arbeit, das könnte man heute wieder so veröffentlichen, also über die sogenannte Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Sodass ich immer noch neben dieser Arbeit in Frankreich einen Fuß in Deutschland hatte. Und dann kam ja eben der kleine Unterschied. Und ohne den kleinen Unterschied ist die Emma nicht denkbar. Wir haben es eben schon mal gestreift. Im kleinen Unterschied geht es um die Funktion von Liebe und Sexualität bei der Unterdrückung oder Selbstunterdrückung von Frauen. Die gibt es ja auch, die Selbstunterdrückung. Und das schlug rein wie eine Bombe. Das ist übrigens ein Buch, das, ich weiß nicht in wie viel Sprachen, bis hin nach Brasilien und Japan übersetzt worden ist. Und zu meiner unendlichen Verblüffung fanden die Frauen sich alle wieder, übrigens bis heute. Darüber war ich fassungslos, weil ich dachte schon, es ist wichtig, dass man sich in Passau genauso wiederfindet in dem Buch wie in Berlin. Und ich hatte mir 17 exemplarische Fälle, hatte ich mir so zusammengestellt, dass die verschiedenen Lebenssituationen und Befindlichkeiten abdecken. Aber dass auch eine Japanerin und Koreanerin und Brasilianerin mir sagt, ja, das bin genau ich da in dem Buch alles, damit hatte ich nicht gerechnet. Das zeigt, wie universell diese Probleme sind. Ja, die Probleme in der Sexualität, in der Liebe. Und durch den kleinen Unterschied und auch durch diese erste Fernsehsendung, die Debatte mit Esther Villar. Die großen Sendungen waren immer Streits mit Frauen, nicht mit Männern. Ne? Bin ich eine öffentliche Figur geworden. Und im Grunde habe ich die Emma eben mit diesem Kapital der öffentlichen Figur. Nicht? Ich hatte ja nur ganz wenig Geld, das Geld vom kleinen Unterschied. Damit habe ich die Emma lanciert. Das war unvorstellbar. Das kann man heute gar nicht mehr vorstellen. Die Nation stand Kopf. Ja? In den Abendnachrichten im ZDF haben sie die Kommata-Fehler gezählt. Ja? 37 waren es, glaube ich. Und wir haben nach ein paar Tagen schon noch 100.000 nachgedruckt und so. Also es war ein Wahnsinnsaufreger, weil die Provokation war, dass ich herging und sagte, so, wisst ihr was, ihr könnt mich mal alle, ich mache jetzt meine eigene Zeitung. Entstanden ist ja diese Erkenntnis, dass man als Feministin eine eigene Stimme braucht, daraus, dass wir feministisch engagierten Journalistinnen, und da war ich ja zum Glück nicht die Einzige, auch in Deutschland und wie überall ab 1973, 72 merkten, plötzlich wird da abgeblockt. Und über sogenannte Frauenthemen schrieben Männer, was nicht falsch sein muss. Es kann ein Mann manchmal einbedeutend, vor allem heute, besseren Bericht schreiben als manche Frau. Aber wir merkten, dass wir einfach langsam unsere Stimme verloren. Und aus dieser Erkenntnis heraus habe ich mich anregen lassen von der weltweit ersten feministischen Frauenzeitschrift, Miss in Amerika. Die ist 3 Jahre vorher erschienen und habe die Emma lanciert.
Am 26. Januar 1977 erscheint Emma. Nächstes Jahr 40-jähriges Bestehen. Eine Konstante ist da, mit einer kleinen Unterbrechung. Die Herausgeberin heißt immer noch Alice Schwarzer und am Schluss ihrer Autobiografie schreiben sie, leider bin ich immer noch die Herausgeberin, leider, weil das ein Knochenjob ist. Warum ich weitermache? Fragezeichen, im Buch keine Antwort.
Ja, ich weiß nicht, wo die Unterbrechung ist. Also ich bin seit 40 Jahren.
Lisa Ortgies hat die Chefredaktion übernommen. Nee. Sollte die Leitung dieses Blattes übernehmen. Man hat sich nach wenigen Tagen, die dann...
Nein, das ist süß. Also nein, die Kollegin sollte über 6 Monate eingearbeitet werden. Und wir haben uns nach 2 Wochen getrennt. Also von daher können Sie sich vorstellen, dass da keine Unterbrechung war. Ich sehe doch heute, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die aktuelle Emma-Ausgabe anschaue, was sind die großen Themen? Da ist Hillary Clinton, die von allen Seiten beleuchtet wird und wo auch die Frage gestellt wird, warum haben eigentlich so viele Frauen auch Probleme mit ihr? Das ist ja eine sehr interessante Frage. Dann ist ein riesiger Komplex über die Folgen des politisierten Islam. Ja, was ist eigentlich los? Welche Rolle spielen die Verbände? Und so weiter und so fort. Also ich sehe doch, dass bis heute Emma eine Stimme geblieben ist, die erstens originär ist. Es gibt Informationen, Analysen, Meinungen in Emma, die man in keiner anderen deutschsprachigen Zeitung findet. Und die zweitens notwendig ist, die Reflexion und die Debatte weiter voranzutreiben. Das ist ja die Aufgabe. Was jetzt schon in Brigitte steht oder im Stern oder so, okay, umso besser. Ja, das müssen wir nicht mehr machen. Wir müssen weiterdenken, die Sache weitertreiben. Wir sind ein kleines, aber sehr solides Team. Es gibt Frauen, die sind seit über 30 Jahren dabei, andere seit 20, andere seit 10, andere seit 5. Wir sind sehr zusammengewachsen und ich denke, dass Emma verdammt wichtig ist. Und solange das einen Sinn macht und ich das auch machen kann und will, werde ich das auch weitermachen.
Ist das die Antwort auf die Frage, warum ich es weitermache, die Sie stellen in diesem Buch? Warum mache ich das eigentlich weiter?
Da war ich offensichtlich gerade etwas ermattet, vielleicht weil ich am Ende des Buches bin, ja. Das bin ich jetzt nicht mehr. Nein, cool. Wir machen weiter.
Ja, und an diesem Punkt endet Ihre Autobiografie. Jetzt müssten wir noch 10, 20, 30, 36 Jahre weiter gucken. Also gibt es noch einen zweiten Teil? Wird es den geben? Schreiben Sie am zweiten Teil Ihrer Autobiografie?
Nein, ich schreibe jetzt nicht dran. Das ist natürlich, je näher es rückt, umso schwieriger wird es, nicht? Man kann sich, ich weiß nicht, ob Sie sowas schon mal erwogen haben für Ihr Leben. Sie hätten ja auch ein bisschen was zu erzählen. Man wendet sich zurück und je näher es kommt, umso
unangenehmer wird es?
Nein, nicht unangenehmer. Umso schwieriger wird es, einen relativ abgeklärten Blick drauf zu haben. Oh. Unangenehmer nicht unbedingt. Also ich meine, ich führe ja nun wirklich ein fantastisches Leben, finde ich. Ich kann mir kein anderes wünschen, nicht? Also was eine junge Journalistin, die sich diesen Beruf erkämpft und die dann ihr eigenes Blatt hat und eine Stimme hat und die Sache, die ihr am Herzen liegt, konsequent vertritt und so weiter. Also da kriegt man natürlich Gegenwind und manchmal tut man sich auch leid. Ich muss zugeben, es gibt Momente, da tue ich mir auch leid. Aber dann sage ich mir, alles bleibt auf dem Teppich. Ja? Was für ein fantastisches Leben.
Diese Autobiografie, das hatte ich angedeutet, steckt voller Überraschungen, aber auch die Jahrzehnte danach, wenn man 1970, 1975, 76, 77 über sie diskutiert hat, hätte man sich wahrscheinlich nicht vorstellen können, dass sie von 1990 bis 1993 Teil des Rateteams der Sendung Was bin ich?
Bin, ja.
Neben Joachim Fuchsberger.
Ja, und neben Sepp Maier. Ja. Wir haben sehr sympathisiert. Nein, aber das hat mir natürlich einen Rabenspaß gemacht, aus verschiedenen Gründen. Man muss dazu wissen, dass es vor 20 Jahren für eine Intellektuelle und man sagt eine Linke und Intellektuelle noch total tabu war, im Unterhaltungsgenre mitzuwirken. Und ich finde das auch arrogant. Ich finde, je ernster eine Sache ist, umso verführerischer und unterhaltsamer muss sie auch präsentiert sein. Innerhalb der Emma bin ich berüchtigt für meine boulevardesken Schlagzeilen. Also ich muss auch schon mal zur Raison gerufen werden. Und die Kolleginnen gucken so ein bisschen feixend vor sich hin und sagen, alles jetzt übertreib nicht, lass uns doch. Also ich bin immer bereit, nochmal Feuer zu geben. Das ist das eine. Und zum anderen Ich erinnere mich, dass ich mich so ein bisschen eingeengt fühlte, allgemein. Also als Fuchsberger mich das erstmal fragte, da habe ich erst gesagt, nein, also das ist total lieb und ich bin sehr geehrt, dass ich das gefragt werde, aber nein, das ist doch nicht das Richtige. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dann habe ich überlegt, wer sich alles ärgern wird, wenn ich das mache. Und wie gemein der Artikel in der Taz sein wird, ein weiterer gemeiner Text. Und dann war mir nach Provokation, so ist das. Und dann habe ich das gemacht und habe mich eigentlich wahnsinnig amüsiert. Erstens hatten Sepp Maier, der neben mir saß, und ich, haben denselben Humor, denselben sarkastischen Humor gehabt und haben uns gegenseitig angefeuert. Und zweitens waren das einfach wunderbare Tage, sehr erholsam immer in München.
Dieses Boulevardeske konnte man ja 20 Jahre später dann auch nochmal genießen. Das haben viele auch mit Schmunzeln und mit zum Teil auch mit lautem Lachen zur Kenntnis genommen. Sie waren dann beim prominenten Spezial von Wer wird Millionär dabei, haben dann auch 500.000 abgeräumt. Wo dann die Öffentlichkeit sensibler reagierte, auch der frauenbewegte Teil dieser Republik, war, dass sie sich dann wenige Jahre zuvor als Werbeträgerin für Bild zur Verfügung gestellt haben.
Ja, ist interessant. Das ist ja kein Wimpernschlag in meinem Leben, aber es ist immer wieder Thema. Was war das wirklich? Das war eine Imagekampagne vom Bild. Also ich habe nicht geworben für Bild, natürlich auch kein Geld dafür genommen. Eine Imagekampagne, wo also die Werberin, die ich kannte, gesagt hat, sag mal, Alice, wir machen so eine Imagekampagne. Und das ging dann von Gandhi bis Brandt, also große Geister, wichtige Menschen, große Autoritäten. Und da stand da, glaube ich, die Wahrheit ist immer irgendwas mit Wahrheit. Das bezog sich nicht auf Bild, sondern auf die Person. Und dann sagte die, ja, keine einzige Frau und so. Und wir haben lange geredet und du wärst die Einzige, die in Frage käme. Da dachte ich, sieh mal einer an, guck mal einer an. Nicht die Zeitung, nicht die Einzige, die dich so oft so bekämpft hat, die will sich jetzt mit dir schmücken. Das fand ich interessant. Da hat man natürlich auch mit meinen Kolleginnen drüber geredet, weil das ja war, sagten, die finden wir auch interessant. Und dann habe ich gesagt, okay, könnt ein Foto von mir nehmen. Was jetzt wirklich bemerkenswert ist, alle Menschen kunkeln irgendwie mit Bild. Politiker, Showstars, Intellektuelle, schreiben auch drin. Keinem Menschen wird es angelastet, nur mir. Ich habe mir jetzt überlegt, dass das eigentlich ein Kompliment an mich ist, ja, ein großes Kompliment. Ich scheine sowas wie so eine Jeanne d'Arc zu sein, die unberührt durch die Wellen schreiten muss, ja. Ich finde diese Aufregung über diese Imagekampagne Bild, die finde ich einfach lächerlich. Allerdings muss ich ehrlich sagen, nachdem ich jetzt seit, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren andauernd drüber reden muss, sage ich mir natürlich, hättest du mal gelassen, weil es steht überhaupt nicht dafür. Mhm. Etwas ganz anderes ist, wo wir vom Bild reden und worüber ich gerne rede. Ich habe ja den Kachelmann-Prozess in Bild kommentiert. Und eigentlich werde ich, und wahrscheinlich hätten Sie mich das jetzt auch gefragt,
selbstverständlich,
im gleichen Atemzug.
Wie kann man für das Blatt, das diese Art von Chauvinismus, die man Kachelmann vorgeworfen hat, alltäglich befeuert, genau für dieses Blatt gegen diesen Chauvinismus kämpfen?
Naja, also es ist schön, dass Sie glauben, den Chauvinismus gäbe es nur in diesem Blatt. Der Prozess gegen Kachelmann hat im September begonnen. Im Juni habe ich in der Zeit ein Dossier gelesen, wo stand, die Frau lügt, die will sich an den Mann rächen. Da war er gerade in Untersuchungshaft. Der ist unschuldig, muss sofort entlassen werden. Bis dahin hatte ich mir keine Meinung dazu gemacht. Und ich erinnere mich, wie ich von einer Reise zurückkam und die Emma-Redaktion sagte, alles hast du schon gehört und der Kachelmann soll. Da habe ich gesagt, Ball ganz flach halten, meine Lieben. Das ist ein sehr schwerer Vorwurf und da warten wir ab. Emma hat kein Wort geschrieben. Vor allem, ich fand auch Kachelmann immer ganz nett. Ich fand ihn so anarchistisch und es gibt auch eine sehr witzige Sendung von uns beiden, wo wir Rock'n'Roll tanzen zusammen. Nun, dann habe ich dieses Dossier gesehen und dachte, wie kann das sein? Wir wissen doch noch gar nicht, was ist. Dann schoben die üblich Verdächtigen nach, Gerichtsreporterin Frau Friedrichsen im Spiegel und so weiter. Für alle war klar, niemand wusste nichts, für alle war klar, der Mann ist unschuldig, die Frau lügt. In dieser Situation, die sich immer mehr zuspitzte, hat Bild mir angeboten, zu kommentieren. Das war übrigens für mich die einzige Möglichkeit, in den Prozess auch zu kommen. Und dann habe ich mir gesagt, gut, dann schreiben wir das im Bild. Weil so ein Boulevardblatt muss ja dann auch beide Seiten liefern. Nicht? Dass die Nation war ja geteilt. Nicht? Es gab Anti-Karrenmann und Pro und so weiter. Wenn man ein Boulevardblatt, das muss dann beide Seiten bedienen. Und ich war eben diese eine Seite. Wenn ich eines nicht bereue, ist es das. Weil worum ist es mir dabei gegangen? Fälschlicherweise wird immer wieder behauptet, es hat sich auch durchgesetzt, ich hätte geschrieben, der Karlmann war's und die Frau ist unschuldig. Das ist nicht wahr. Es steht ja alles im Internet, kann man alles lesen. Ich habe nur gesagt, wir wissen es nicht. Es kann sein, es kann aber auch nicht sein. Nach 9 Monaten Prozess ist Karlmann freigesprochen worden, mangels Beweisen. Und das ist dann ein Freispruch. Ich war bei der Urteilsverkündung und ich habe noch nie, ich war als junge Frau Gerichtsreporterin auch ein paar Monate, ich habe noch nie einen Richter so lange ein Urteil begründen hören. Und der Richter hat sehr klar gesagt, auch sich an die Journalisten gewandt, es kann sein, dass Herr Karlmann unschuldig ist. Es kann aber auch sein, dass er schuldig ist. Wir konnten es nicht klären. Das möchte ich Ihnen sagen. Also es kann sein, dass die Frau die Wahrheit sagt oder dass sie lügt. Etwas anderes hatte ich noch nie gesagt. Ich hatte sozusagen mich zur Stimme des mutmaßlichen Opfers. Ich habe ja nicht daneben gestanden, ich weiß es nicht. Und etwas, was ein Gericht nicht nach 9 Monaten klären kann, ja, kann auch ich nicht klären. Nur in dieser Welt, wo gerade die Prozesse, in denen es um Sexualgewalt geht, inzwischen wird ja in Deutschland nur jeder 12. Vergewaltigung wird noch angezeigt. Und in der Summe jeder 100. einer von 100 Vergewaltigern wird auch verurteilt. Also wir haben aktuell eine Pro-Täter-Justiz, in der Opfer es sehr, sehr schwer haben. Natürlich kann es auch vorkommen, dass eine Frau lügt. Wir wissen aber aus sehr vielen Studien, dass gerade im Bereich der Sexualgewalt es die wenigsten Fehlanschuldigungen, Falschanschuldigungen gibt. Aus dem ganz einfachen Grund, dass die Frauen in der Regel nochmal vor Gericht zum Opfer gemacht werden. Das heißt, es muss möglich sein, zu sagen, die Frau sagt vielleicht die Wahrheit. Und wir müssen jetzt alle miteinander sehen, dass wir diese Wahrheit finden können. Und wir dürfen nicht Frauen immer schon vorverurteilen. Da sind wir ja jetzt. Ich hatte mich sozusagen zur Stimme möglicher Opfer gemacht. Und das ist immer schwierig, weil dann wird man behandelt wie die Opfer. Ich finde sehr interessant, dass wenig sich so gegen mich gewandt hat, wie mein Versuch, gegenzuhalten bei der extrem parteilichen Pro-Kachelmann-Berichterstattung in der linksliberalen Presse. Und das habe ich getan in der Bild. Na und?
Wir müssten jetzt, und das werden uns die Hörerinnen und Hörer vorhalten, warum habt ihr nicht gesprochen über die Steuerhinterziehung? Warum habt ihr nicht gesprochen über das Buch, was Waltraud Schade geschrieben hat und das gegen das sie juristisch vorgegangen sind? Warum habt ihr nicht gesprochen über den Prozess gegen Gina-Lisa Lofink und die Stellungnahmen von Frau Schwarzer dazu? Warum habt ihr nicht über die angekündigte Alice-Schwarzer-Stiftung gesprochen? Aus einem einfachen Grund, weil in wenigen Minuten die Sendezeit abläuft. Deswegen bleibt mir nur noch eine Frage, so um sozusagen den Rahmen zu schließen. Wir haben am Anfang über Angst gesprochen. Sie haben vor einigen Jahren Ihren 70. Geburtstag gefeiert. Wie gucken Sie in die Zukunft?
Ich bin ein Mensch, der sehr im Jetzt lebt. Es ist mir immer schwer gefallen, mir die Zukunft vorzustellen. Man wird ja manchmal auch nach Utopien gefragt und so. Ich mache einfach meinen Job.
Keine Angst vor dem Alter?
Nein, noch nicht wirklich. Ich muss zugeben, dass ich zu den Menschen gehöre, die sich sagen müssen, du wirst älter und jetzt musst du aber auch mal daran denken. Ich habe Tendenz daran, nicht zu denken. Jetzt bin ich 73. Manchmal bin ich innerlich 18 oder 30 oder große körperliche Zipperlein habe ich noch nicht. Also ich glaube, ich habe dasselbe Temperament wie vor 20 oder 30 Jahren. Also älter werden und irgendwann sterben, das ist unvermeidlich. Mhm. Ich sehe dem auch ins Gesicht. Also ich habe immer ein aktuelles Testament. Ich drücke mich davor nicht, mache nicht die Augen zu. Ich habe ja auch eine große Verantwortung für eine Zeitung und so weiter und Stiftung und Zukunft. Aber ich verbringe nicht meine Zeit damit, mir zu sagen, jetzt bin ich schon so alt. Das interessiert mich nicht sonderlich.